Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Diese Podcast-Folge wird dir präsentiert von Gerrit und Yannick. Und unser Ziel ist es, die private Altersvorsorge, aber auch die Aktienkultur in Deutschland aktiv zu fördern. Und heute wollen wir wirklich über ein sehr trauriges Thema reden, nämlich unsere lieben Senioren und Rentner. Immer mehr Menschen in Deutschland sind von der Armut oder von der Altersarmut betroffen. Wir haben ein Langlebigkeitsproblem durch den demografischen Wandel und unser Rentensystem steht vor einem großen Problem und auch immer mehr auf der Probe. Und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen drüber reden, was man privat machen kann und warum wir vermuten, dass das Rentensystem an sich eigentlich keine Zukunft mehr hat, sondern dass es auf jeden Fall reformiert werden sollte und auch verbessert werden sollte. Dann nennen wir auch nochmal ein Beispiel, welches Land es eventuell ein bisschen besser macht mit dem Thema Rente, aber dazu später mehr. Gut, Gerrit, ich würde sagen, jetzt ist erstmal zu klären, wer ist jetzt überhaupt von Altersarmut betroffen in Deutschland?
Ja, da haben wir herausgefunden, dass laut einer Studie zur Entwicklung von Altersarmut bis 2036 von der Bertelsmann Stiftung, dort gelten alle Haushalte als altersarmutsgefährdet, sobald das Haushaltseinkommen geringer als 60% des Medianeinkommens in Deutschland ist. Auf das Medianeinkommen gehen wir auch nochmal später im Laufe dieser Podcast-Folge drauf ein. Das ist jetzt an dieser Stelle erstmal nur wichtig zu wissen, dass halt die Altersarmut oder die Haushalte gefährdet sind, die halt geringer sind als 60% von diesem Medianeinkommen in Deutschland. Und diese Personen, die sind halt im Alter stark von dieser Altersarmut gefährdet und sind gegebenenfalls darauf angewiesen, ihre Rente durch die staatliche Grundsicherung aufzustocken. Dass damit natürlich auch kein schönes Leben irgendwie möglich ist im hohen Alter, muss man hier an dieser Stelle auch nicht wirklich weiter, denke ich mal, breittreten und diskutieren. Denn das Armutsrisiko steigt gleichermaßen mit jedem Jahr beim Renteneintritt. Und im Zeitraum von 2015 bis zu diesem Jahr, also 2020, im Zeitraum von 2015 bis 2020 sind von etwa 16% und in den 30er Jahren wird das Armutsrisiko auf 20% steigen. Das ist eine Steigerung von 25%, wobei die staatliche Grundsicherung in diesem Zeitraum voraussichtlich gerade einmal um 7,5% nämlich steigen wird. Das Gefälle zwischen den Rentnern im Osten von Deutschland zu den Rentnern im Westen von Deutschland, das wird sich noch nach der Bertelsmann-Studie weiter verschärfen, und zwar in den nächsten zehn Jahren quasi. Aber wie wird sich eigentlich die Altersarmut in Deutschland in den nächsten 10, 20, aber auch vielleicht sogar 50 Jahren entwickeln? Ich glaube, darauf wirst du noch mal ein bisschen drauf eingehen, Yannick.
Ja, wir sind es eigentlich auch bei uns im Alltag. Viele Menschen machen sich um das Thema Altersvorsorge, aber auch den Renteneintritt im Moment in unserem Alter noch überhaupt keine Sorgen. Sie laufen sorgenfrei durchs Leben und denken, dass der Staat irgendwann mal für sie sorgen wird. Aber viele vergessen, dass man quasi diese staatliche Rente, dass man da auch noch Steuern und Sozialabgaben drauf zahlen muss. Also diese Rente wird quasi noch mehr verkleinert, weil man auch noch mal hier eine Steuerlast und eine Sozialabgabenlast zu tragen hat. Und das vergessen immer viele bei dem Thema Altersvorsorge oder bei der Planung und denken, hey, meine Rente sieht doch ganz gut aus hier in diesem Rentenrechner. Aber da ist halt das Thema Steuern und Sozialabgaben gar nicht beachtet, weil wie soll man das auch berechnen in der Zukunft? Ich meine, das kann sich ja immer und wieder ändern und auch vielleicht mal wegfallen oder noch stärker werden. Das ist natürlich schwer hochzurechnen auf 10, 20 bis 50 Jahre. Deswegen sollte man auf jeden Fall immer, wenn man das Thema Rente anschaut, sich einmal die Zahl angucken, die man optimalerweise bekommt, dann würde ich immer noch mal so 30% circa wegrechnen davon und dann hat man eine reale Rente, würde ich mal sagen. Und es ist außerdem auch keine schlechte Idee, als Altersvorsorge im Alter mietfrei in einem Eigenheim zu leben. Das ist auch laut dieser Studie erwiesen, dass Menschen, die in einem Eigenheim leben, deutlich bedenkenloser im Alter leben und auch deutlich glücklicher sind. Auch sehr interessant. Und bei vielen Rentnern geht nämlich mehr als die Hälfte der Rente zur heutigen Zeit schon für die Miete drauf. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich das Ganze entwickelt in 10, 20 und 50 Jahren, wenn hier die Mieten noch weiter steigen und auch in den Großstädten. Da wird es wahrscheinlich dann für viele Rentner oder Senioren gar nicht mehr möglich sein, in der Großstadt zu leben und dort eine große Wohnung zu beziehen. Ich glaube dann eher, dass die Rentner auf dem Land leben werden und dort dann in ganz kleinen Wohnungen, ich will es jetzt auch wirklich nicht schlimm sagen, aber wahrscheinlich vergammeln werden, weil ich meine, ein Rentner hat ja nicht mehr so den großen Mobilitätskreis und deswegen ist es ja gerade wichtig, dass er im Endeffekt am Leben teilnimmt und auch in der Großstadt oder so. Ich meine, je nachdem, wie es ihm gefällt und wie er da aufgewachsen ist. Aber ich vermute mal, dass die Großstadt auf jeden Fall für Rentner einige Vorteile hat, weil man alles schnell erreichen kann, weil man überall schnell in den Bus einsteigen kann, in die Bahn einsteigen kann. Bei uns auf dem Land, wo ich jetzt ja persönlich wohne, da ist es relativ schwierig, sich irgendwie schnell zu bewegen und schnell mobil zu sein, wenn man nicht mehr Auto fahren kann, wenn man nicht mehr gescheit laufen kann. Da ist es dann relativ schwierig. Und das wird sich natürlich verschärfen, wenn die Mieten hier weiter hochgehen. Aber ich meine, es ist eine logische Entwicklung, dass die Mieten immer weiter steigen. Ich meine, die Inflation steigt ja auch. Und die Mieten sind ja auch um 3, 4% werden die immer per annum steigen. Das war ja schon in den letzten 10 Jahren so. Und es wird wahrscheinlich auch in den nächsten 10, 20 Jahren weiterhin so sein. Und deshalb ist es immer, ja, eine wichtige Sache, auch das Thema Eigenheim in die Altersvorsorge eventuell einfließen zu lassen. Und ja, das aktuelle Rentenniveau in Deutschland liegt bei 47% und soll in den 2030er Jahren, also in 10 Jahren, nochmal weiter nach unten gehen, nämlich auf 44%. Und ich will mir dann gar nicht vorstellen, wie das in 20 bis 50 Jahren aussieht mit unserer Rente, mit unserem Rentenniveau. Ob es dann irgendwo vielleicht bei 30, 35% rumhängt und wir fast nur noch ein Drittel von unserem Medianeinkommen bekommen. Das ist ja eigentlich auch dann nicht mehr wirklich viel, was da uns übrig bleibt, wenn unsere Generation in die Rente geht. Also da kann man auf jeden Fall ja nicht viel erwarten von der staatlichen Rente, außer das Rentensystem. Ja, reformiert sich und das Ganze wird wieder angepasst. Aber ich vermute mal eher, dass wir hier dann bei 35% oder 38% Rentenniveau rausgehen werden und uns massiv wundern werden, warum wir nur so wenig Rente bekommen. Ja, und jetzt ist das Problem, jetzt hat man diese wenige Rente und man muss diese Rentenlücke ja irgendwie stopfen. Ich meine, wir haben hier 44% Rentenniveau. Das heißt, ich muss 56% von diesem Niveau stopfen, um auf die 100% zu kommen. Und das muss ich dann entweder machen, indem ich meine Rentenlücke schließe mit einer privaten Altersvorsorge, oder ich muss die bittere Pille schlucken und muss meinen Lebensstandard auf die neue Lebenssituation anpassen. Ich meine, das kann man ja auch machen, wenn man im Alter dann schon im Eigenheim wohnt und nicht mehr viele Ausgaben hat, ich meine, nicht mehr viel reisen möchte und so weiter. Dann kann man das Thema auch so angehen, dass man die Lebenssituation einfach dementsprechend anpasst, dass man beispielsweise das Gemüse oder das Obst im Garten dann selber anbaut oder was es da auch alles gibt, um dann hier effektiv Kosten zu sparen. Aber wir raten immer, dass man bereits im Berufsleben vorsorgen sollte und die Rentenlücke so klein wie möglich ja halten sollte, langfristig. Und das macht man am besten mit einer privaten Altersvorsorge. Das ist ja auch der Ziel unseres Podcasts, damit wir dich lieber Zuhörer dazu bewegen, deine Altersvorsorge in die Hand zu nehmen und ja, dich damit zu beschäftigen. Und das ist ja auch das Ziel dieser Folge, dass wir hier mal diese Problematiken unseres Rentensystems ansprechen und dass du dann darauf reagieren kannst. Gut. So viel zu der Frage, wie es in 10, 20 bis 50 Jahren aussieht. Da habe ich jetzt mal ein bisschen ja, die Glaskugel angeschmissen und versucht, das Ganze zu simulieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich denn jetzt überhaupt merken, dass ich von dem Thema Altersarmut aktiv betroffen bin, Gerrit?
Ja, in Deutschland ist es so, damit man nicht unter die Armutsgrenze fällt, sollte man knapp über 1000 Euro netto im Monat zur Verfügung haben. Alles, was darunter fällt, ist laut dem deutschen Staat halt unter dieser Armutsgrenze. Und jetzt hatten wir noch mal ein paar Rechenbeispiele mitgebracht. Zinst man nun diesen Betrag mit einer durchschnittlichen Inflation von 2%, die es ja in den letzten Jahren gab, dann benötigt man in 20 Jahren 1.491 Euro netto im Monat bei Renteneintritt. In 30 Jahren sind das dann sogar schon 1.821 Euro netto im Monat. Und in 50 Jahren sind das denn schon krasse 2.712 Euro netto im Monat bei Renteneintritt, um halt nicht unter diese Armutsgrenze zu fallen. Und das muss man sich mal reinziehen. Also dieses Rechenbeispiel basiert darauf, dass man quasi jährlich immer diese 2% wieder, ja, wieder anlegt, sage ich mal so. Also reinvestiert. Und dann kommt man natürlich nachher auf diesen Betrag, den wir hier einmal aufbereitet haben. Ja.
Also im Endeffekt haben hat diese 2712 Euro netto in 50 Jahren eine Kaufkraft von 1000 genau. Euro netto im Moment im Monat. Das ist was, wir haben versucht, die Kaufkraft aufzurechnen, damit wir das Ganze auch vergleichen können über viele Jahre hinweg. Deswegen haben wir die 2% aufgezinst.
Genau, also im Jahre 2070 sind diese 2712 Euro netto genauso viel wert wie heute 2020 mit 1000 Euro, kann man sagen. Genau. Genau. Ja, und das ist natürlich irgendwie dann unter diesen Umständen natürlich kein irgendwie erfüllendes Leben ist oder so. Man kann sich ja eigentlich mit 1000 Euro, oh, die sind irgendwie schnell weg, Janik, oder? Also ich finde, wenn man natürlich noch eine Wohnung hat etc., dann ist das, und ein Auto und was weiß ich nicht alles, und auch mal essen gehen möchte, dann ist das Geld irgendwie richtig, richtig knapp. Naja, und dass man da von einem schönen Leben reden kann, ja, kann man einfach gar nicht so. Ich meine, das ist ja unglaublich, wie viel man dann auch verdienen muss. Also hat man jetzt quasi, das hatten wir auch nochmal aufbereitet, hat man jetzt quasi noch 30 oder 50 Jahre im Berufsleben vor sich, dann benötigt man quasi ein Medianeinkommen zwischen 4.000 und 5.000 Euro im Monat, ja, netto, also nach steuerlichen Abzügen. Und ich meine, um da irgendwie hinzukommen, muss man dann ja schon nachher über 10.000 Euro brutto monatlich verdienen, um halt dieses gleichbleibende Rentenniveau, dass man halt nicht unter diese Armutsgrenze fällt, ne? Und ja, das ist einfach nur, wie soll ich sagen, und fast unmöglich, dann dahin zu kommen. Aber wir haben natürlich jetzt hier auch nochmal Möglichkeiten, wie andere Staaten diesem Rentensystem entgegengekommen, also vor allem vielmehr diesen demografischen Wandel, weil das ist ja nicht nur bei uns in Deutschland so, sondern auch in vielen anderen europäischen oder anderen Nationen der Fall, dass die Bevölkerung halt immer älter wird, kommt auch irgendwie über, wie soll ich sagen, ja, das steigende, den steigenden Luxus quasi. Also je wohlhabender ein Land ist, desto mehr ist es so, dass es halt, dass die Bevölkerung in dem Land halt auch extrem stark und extrem schnell dann auch älter wird einfach, weil einfach die medizinische Versorgung immer besser wird und halt auch, ja, die ganzen anderen Gegebenheiten, wie zum Beispiel das Essen, Trinken und sowas, ist natürlich auch ein viel höherer Lebensstandard. Und mit diesen ganzen Faktoren ist es einfach so, dass dann die Bevölkerung vom Alter her wächst und die Menschen dann länger leben. Und das hat Norwegen mit einem anderen Rentensystem, nämlich nicht mit den Schulden pro Kopf, wie es in Deutschland so ist, sondern die Norweger haben quasi ein Guthaben. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, sondern das Thema, das übergebe ich jetzt an der Stelle quasi an Janik. Also Janik, wie machen das die Norweger? Also wie ist deren Rentensystem aufgebaut und was können wir sogar vielleicht von denen lernen?
Ja, unser Rentensystem ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ja überarbeitungsmäßig. Ja, man muss es auf jeden Fall überarbeiten, das Thema Rentensystem bei uns, weil, wie wir jetzt ja gerade gesehen haben, man müsste quasi 4.000 bis 5.000 Euro im Monat verdienen, erstmal, um quasi nicht später in 50 Jahren unter diese Armutsgrenze zu fallen, weil wir haben ja gehört, dass wir im Endeffekt nur ein Rentenniveau haben dann von 35 bis 42% und dann habe ich quasi ja nur noch diese 2.000 Euro im Monat. Also hier muss man auf jeden Fall, hier muss der deutsche Staat hier das System massiv überarbeiten. Ansonsten droht uns wirklich ein massiver Anstieg der Altersarmut in Deutschland und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Und die Norweger sind in dem Bereich schon ein bisschen weiter. Und zwar, also meiner Meinung nach, sie legen das Geld anders als die Deutschen am Kapitalmarkt an. Und die Norweger haben dann quasi ein Guthabensystem pro Kopf, während die Deutschen quasi ein Schulden-pro-Kopf-System haben. Das heißt, die norwegische Zentralbank kümmert sich quasi um den Reichtum der Nation und der künftigen Generation, indem sie einen eigenen großen Fonds aufgemacht haben, welcher mittlerweile über 1 Million Dollar schwer ist. Und aus diesem Fonds wird dann der gesamte Wohlfahrtsstaat finanziert, also beispielsweise die Krankenversicherung oder die Mindestrente, die in Norwegen bei 1.600 Euro im Monat liegt, mittlerweile schon. Und auch auf der Webseite von dem Ja, von der Bank, die heißt nämlich Norges Bank. Da kann man auch genau sehen, wie sich dieser Staatsfonds entwickelt. Und das Krasse ist an diesem Staatsfonds, dass das Guthaben mittlerweile so krass angewachsen ist, dass das Guthaben pro Kopf mittlerweile so hoch ist, dass jeder Norweger Kronenmillionär ist. Also es ist ja auch brutal, wie die hier dieses Guthaben ja sauber angelegt haben. Und der Fonds hatte in den letzten 30 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 5,33% per annum. Also haben wir auch eine relativ ordentliche Entwicklung von diesem gesamten Fonds. Und davon profitieren natürlich die Norweger massiv, weil quasi der Zinseszins das Guthaben immer weiter nach oben skaliert. Und man muss quasi nicht durch neue Einlagen dieses oder durch mehr Einlagen dieses System stützen, wie es bei uns der Fall ist, sondern der Zinseszins hilft ja auch ein bisschen mit. Und ja, die Aktien und was da alles in diesem Fonds drin ist, die helfen quasi, dass man gegen diesen Trend anschwimmt, dass man immer mehr Guthaben hier einzahlen muss, sondern dass der Zinseszins immer mehr greift und das Rentensystem aufbaut und stützt. Und das ist in Deutschland leider nicht der Fall. Wir legen unser Geld ja leider anders an, also gut schuldenbasiert. Deshalb muss man auch immer mehr einzahlen. Ich meine, ich als Arbeitnehmer muss im Endeffekt wahrscheinlich dann später drei, vier Rentner versorgen mit meiner Kohle. Und ja, es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach in Norwegen deutlich besser geregelt als hier in Deutschland. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man hier auf jeden Fall in Deutschland was ändern sollte. Aber welche Lösungsansätze sind jetzt überhaupt denkbar, um die Altersarmut in Deutschland zu bekämpfen, Gerrit?
Also erstmal muss man ja grundlegend sagen, dass das Rentensystem in Deutschland einfach überarbeitet werden muss. Also so wie es jetzt heute ist, kann es natürlich langfristig nicht weitergehen. Bis das mal vielleicht in der Politik so wirklich angekommen ist, braucht es wahrscheinlich auch noch mal seine Zeit, aber es ist ein anderes Thema an der Stelle. Auf jeden Fall ist es so, dass man halt diesen demografischen Wandel und die damit einhergehende älter werdende Bevölkerung ist halt so, dass halt immer mehr Rentner durch einen Arbeitnehmer versorgt werden. Ich habe das nochmal gecheckt gehabt. Derzeit kommen bei uns in Deutschland noch etwa 36 Rentner auf 100 Arbeiter oder Arbeitnehmer aus. In 10 Jahren wird es halt so sein, dass es dann nachher 37 Rentner auf 100 Arbeitnehmer sind. Und somit ist es laut einer Statistik, oder somit sind wir demnach in Deutschland nach Japan das Land mit der zweitschlimmsten Rentnerquote. Und du hattest ja eben schon gesagt, Yannick, es ist nämlich so, dass etwas mehr als zwei Erwerbstätige müssten dann die Rente von einem Senioren finanzieren. Und heute sind es halt immer noch knapp 3 Personen. Also extrem krass, meiner Meinung nach. Und deswegen sollte auch Deutschland so ein bisschen, zumindest von der Politik her, einen ähnlichen Ansatz fahren, wie die Norweger halt auch, um ja, dieser Fonds, der arbeitet quasi oder das Geld dort im Hintergrund arbeitet und nicht, sage ich mal so, die Menschen. Das ist natürlich auch wie bei jeder Geldanlage auch so oder Investment so. Man lässt das Geld für sich arbeiten und nicht die dahinterstehende Person, also ich als Investor. Und diesen Ansatz sollte unserer Meinung nach auch der deutsche Staat irgendwie mittlerweile mal anfangen umzusetzen, um halt auch die ja, Sozialabgaben, die wir hier auch in Deutschland abführen müssen, nachhaltig halt auch dann weiter drücken zu können. Damit zum einen natürlich was beim Arbeitnehmer ein bisschen mehr hängen bleibt, was dann wieder auch vielleicht für Konsum sorgt und so weiter und so fort und damit auch wieder zu mehr, ja, zu mehr Wohlhaben quasi in der breiten Masse, sage ich mal so. Und was natürlich auch allen Seiten dann wieder zugutekommt. Und ja, von daher ist quasi unserer Meinung nach, denke ich mal, kurz zusammengefasst, dass Deutschland anfangen sollte, auch einen Fonds aufzusetzen, der dann für die Bevölkerung oder ja, der halt für die Bevölkerung arbeitet und nicht die Bevölkerung in die andere Richtung. Genau, das vielleicht an der Stelle nochmal kurz zusammengefasst. Ja, und was kann man jetzt quasi aus unserer also privaten Sicht nun tun, um sich halt quasi vor dieser Altersarmut schützen zu können. Also natürlich ein Patentrezept gibt es an der Stelle nicht. Jeder muss natürlich irgendwie seinen eigenen Weg gehen. Aber ich denke mal, Yannick, in einem Grundsatz sind wir uns einig, möglichst früh quasi sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das Ganze dann natürlich auch langfristig zu betrachten. Aber da wirst du natürlich uns jetzt nochmal ein bisschen mehr darüber erzählen. Also was kann man tun, um sich halt vor der Altersarmut schützen zu können?
Ja, Gerrit, vielen Dank für die Übergabe. Und ich kann quasi diese eine Frage in einem einzigen Satz ganz kurz beantworten und auch ganz grob. Und zwar muss man sich zu einem gewissen Teil selber um die eigene Altersvorsorge kümmern, weil der Staat wird es nicht tun. Und sei es das Eigenheim oder eine Investition an der Börse in Aktien oder ETFs oder ähnliche Produkte. Es gibt ja auch diese Rürup-Rente oder Riester-Rente gibt es ja. Es gibt da wirklich tausende von Verträgen und da darf man sich auf jeden Fall nicht abschrecken lassen. Viele Verträge sind natürlich, dass die Versicherung, dass sie natürlich eine goldene Nase verdient. Da muss man natürlich dann selber schauen, was rentiert sich für mich, wo sind die Konditionen für mich persönlich am besten und welches Angebot passt für meine Altersvorsorge am besten. Aber beispielsweise mit der Börse und Aktien und ETFs kann man eigentlich unserer Meinung nach am wenigsten falsch machen und das ist auch relativ einfach. Da haben wir auch schon eine andere Folge dafür aufgenommen, nämlich ob Aktien und ETFs die Altersvorsorge 2.0 sind. Hört auf jeden Fall ganz gerne mal rein, das ist die Folge 62. Da sind wir nochmal im Detail auf die Thematik eingegangen, warum wir persönlich Aktien und ETFs wirklich für eine gute Altersvorsorge halten. Also schaut da gerne mal vorbei. Und man kann auch so einen Grundsatz nochmal dazu sagen zu dem Thema, was du da tun kannst, nämlich, dass die Altersvorsorge ja ähnlich ist wie die langfristige Anlage an der Börse. Es ist nämlich besser, in mehrere verschiedene Anlageprodukte sein Kapital zu streuen. Also wenn ich jetzt in Aktien und ETFs denke, dann möchte ich vielleicht auch ein paar Immobilien haben, ein Eigenheim haben, ein bisschen Gold haben, Silber, wenn es sein muss, auch noch Bitcoin oder eine Riester-Rente oder was auch immer. Also man sollte auf jeden Fall in viele verschiedene Produkte investieren, meiner Meinung nach, um sich halt dann in allen verschiedenen Zeiten abzusichern und dann im Endeffekt ein paar schöne passive Einnahmequellen hat, dann fürs Alter oder einen schönen Kapitalstock, von dem man dann runterlebt.
Ich denke aber auch, Yannick, das wichtigste Produkt auch nochmal vielleicht als Ergänzung von mir ist die Bildung in sich selbst. Dass man das frühzeitig erkennt, dass man nicht schon, keine Ahnung, man kommt aus der Schule, macht vielleicht in Anführungszeichen nur eine Ausbildung, dass man einfach bereit ist, sich mit dem lebenslangen Lernen auseinanderzusetzen. Also, dass man einfach immer Gas gibt, dass man nicht stehen bleibt und ja, dass man halt offen ist halt auch für neue Sachen. Ich denke mal, das ist natürlich auch eine schöne Rendite irgendwo, die sich dann mittelfristig, aber auch langfristig, glaube ich, auszahlen kann. Also man muss natürlich nicht jetzt irgendwie, das ist meine persönliche Meinung, unbedingt immer ein Masterstudium haben oder keine Ahnung, ein Doktor und was weiß ich nicht, was es da noch alles gibt. Ich habe ja auch, was heißt, nur eine Ausbildung gemacht mit einer Fortbildung im Anschluss quasi. Aber ich glaube, wenn man die Bereitschaft hat, immer sich fortzubilden oder Seminare besucht und ja, die Bereitschaft hat, immer neues Wissen sich anzueignen. Ich glaube, das ist auch an der Stelle halt ein wichtiges, ich sag mal so, Anlageprodukt, weil sich das einfach auch dahingehend natürlich auszahlt, dass man vielleicht dann mehr Einkommen hat, was natürlich dann auch wiederum gut ist, um halt wieder mehr investieren zu können oder um halt natürlich schneller irgendwelche Rentenpunkte oder was es ist, zu sammeln. Das ist nochmal vielleicht so von mir. Das ist eine Ergänzung, genau.
Da hast du auf jeden Fall recht. Also ich sehe es auch immer so, dass Bildung die beste Rendite liefert und das muss man auch langfristig beherzigen. Man darf nie stehen bleiben, weil im Endeffekt, wenn du immer gelernt hast, die Zahnpasta zuzuschrauben und irgendwann wird dann auch noch von dir verlangt, dass du die Zahnpasta in die Tube einfüllen sollst und das leider nicht kannst, dann hast du dich quasi nicht bewegt, nicht fortbewegt. Du kannst quasi nur die Deckel draufschrauben und dann ja, bist du quasi nicht mehr zu gebrauchen und das ist im Endeffekt immer schlecht. Also man sollte immer schauen, dass man in sich investiert, in sein Wissen, in seine Gesundheit investiert.
Genau.
Und das gibt auch dann im Endeffekt die langfristige Rendite und auch wie das hier an der Börse ist, im Endeffekt, du musst immer langfristig denken und auch wenn du mal im Monat nur 100 Euro weglegen kannst, um dann den nächsten Monat wieder 200 Euro oder mal nur 50 Euro, es lohnt sich immer, hier einen Sparplan aufzumachen, beispielsweise bei der Comdirect oder bei Trade Republic. Das sind einfach, ja, Investitionen in dein Alter, in deine Altersvorsorge und wenn du nicht jetzt damit anfängst, wann fängst du dann damit an? Also die Frage stellt sich gar nicht, wann soll ich mit der Altersvorsorge anfangen? Die lässt sich ganz einfach beantworten, nämlich jetzt.
Genau.
Und wir hoffen natürlich jetzt, dass wir durch die Podcast-Folge dir den Impuls geben konnten, dich aktiv jetzt mal mit deiner eigenen Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Wir wollen dich auch hier gar nicht beeinflussen und sagen, hey, wir sehen Aktien wirklich und ETFs, ist sie die beste Altersvorsorge? Das wollen wir dir hier gar nicht sagen. Und zwar, wir sagen, dass du dein Kapital, das ist ja dein wertvollstes Gut, was du eigentlich hast, neben dir und deiner Gesundheit und was auch immer alles dazugehört, dein Kapital musst du in viele verschiedene Körbe streuen, um im Endeffekt dann im Alter davon zu profitieren oder auch ein gutes Leben zu führen. Weil die Vorsorge ist immer besser als die Nachsorge, sage ich immer ganz gern, weil ja, wenn ich schon vorgesorgt habe, dann habe ich keine, dann muss ich mich um nichts mehr kümmern. Und die Nachsorge ist dann immer so, dass man sich sein Leben lang Sorgen machen muss um seine Finanzen. Und das ist, glaube ich, jetzt nichts, ja, keine schöne Lebenssituation, die man in seinen letzten Jahren erleben möchte. Und deswegen wollen wir dich hier aktiv dazu motivieren, dich jetzt mit deiner Altersvorsorge auseinanderzusetzen, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, in der sich brutal viel ändert, in der sich die Wirtschaft wahrscheinlich nochmal komplett, ja, neu aufstellen wird nach der Corona-Zeit. Und es wird brutale Änderungen geben, auch im Rentensystem, vermute ich mal in den nächsten Jahren. Weil so, wie wir das jetzt hier durchgerechnet haben, ist das Rentensystem meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht mehr lange, ja, geeignet, um auch für die Generation X oder Y, wie wir hier sind, dass wir sind jetzt hier im Alter von 20 bis 30 Jahren. Was sollen wir am Ende mal von der Rente kriegen? Ich glaube, da wird nicht viel übrig bleiben im Endeffekt und deswegen muss da auf jeden Fall etwas geschehen.
Genau.
Ja, lieber Zuhörer, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du auch gerne auf Instagram vorbeischauen. Dort findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parkettisch und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Und schau auch mal gerne auf unserem Blog vorbei, da haben wir das Ganze hier nochmal ein bisschen verschriftlicht. Finanzenparkett.de haben wir dir auch in den Podcast Notes nochmal verlinkt, den passenden Artikel hier, über den wir jetzt gerade gesprochen haben. Und du kannst auch gerne auf YouTube besuchen, Finanzen Parkett. Dort kannst du auch wie immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung oder einen Follow von dir freuen. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.